sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen. Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer, der Österreichische Herzfonds bietet Ihnen heute wieder ein interessantes Thema im Rahmen unserer Podcast-Reihe. Es geht heute um Herzschwäche und einem wichtigen Biomarker, den wir regelmäßig messen bei Patienten, die eine Herzschwäche haben, dem BNP oder NT-proBNP. Sie werden gleich darüber viel mehr hören. Mein Name ist Professor Dr. Kurt Huber. Ich bin der Präsident des Österreichischen Herzfonds und ich habe heute einen sehr speziellen Gast und lieben Freund, Herrn Primarius Dozent Dr. Hannes Alber. Er ist Chef der Kardiologie in Klagenfurt und einer der Top-Spezialisten zum Thema, das wir heute besprechen wollen. Lieber Hannes, freut mich, dass du hier bist. Was ist Herzschwäche oder Herzinsuffizienz? Magst du uns das bitte erklären?
Ja, danke zunächst einmal für die Einladung und für die netten einleitenden Worte. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass ich heute in dieser Podcast-Reihe dabei sein darf. Also die Herzschwäche oder das lateinische Wort Herzinsuffizienz bezeichnet einen Zustand des Herzens, bei dem es nicht in der Lage ist, ausreichend viel Blut in den Körper zu pumpen. Das kann durch eine Pumpschwäche oder durch eine Füllschwäche des Herzens zustande kommen und dadurch ist die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Man bekommt Atemnot, geschwollene Beine. Je nachdem, in welcher Phase man sich einer Herzschwäche befindet, ist das unterschiedlich stark ausgeprägt.
Vielleicht kannst du auch Stellung nehmen zu Erkrankungen, die zu einer Herzschwäche führen können.
Es gibt natürlich eine Vielzahl an Erkrankungen, die sozusagen den Weg bereiten zur Entwicklung einer Herzschwäche. Es ist sicherlich die koronare Herzkrankheit, also die Verkalkung und Verengung von Herzkranzgefäßen mit nachfolgenden Herzinfarkten, eine der häufigsten Ursachen, die dann schlussendlich in einer Herzschwäche münden. Es ist aber auch zum Beispiel ein unentdeckter und inadäquat behandelter Bluthochdruck häufig Ursache für die Entwicklung einer Herzschwäche. Es gibt natürlich auch die Form, dass Alkoholgenuss in Übermaßen zu einer Herzschwäche führt. Eine übergangene Herzmuskelentzündung kann zu einer Herzschwäche führen. Es können aber auch andere Erkrankungen der Herzklappen schlussendlich in einer Herzschwäche münden und seltenerweise auch genetische Erkrankungen, die zu einer Herzschwäche schlussendlich führen. Das wären dann irgendwelche Kardiomyopathien. Also es gibt eine Vielzahl an Erkrankungen, die am Ende zu einer Herzschwäche führen. Wobei ich ungefähr versucht habe, auch die Häufigkeit etwas darzustellen mit der koronaren Herzkrankheit, Bluthochdruck sicherlich an vorderster Front.
Nun, eine Herzschwäche kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt ja auch eine grobe Einteilung. Vielleicht kannst du erklären, welche Formen der Ausprägung der Herzschwäche es geben kann.
Ja, grundsätzlich wird das anhand der Beschwerden etwas eingeteilt. Wir nehmen dazu diese sogenannte New York Heart Association Klassifikation heran, NYH oder NYHA-Klassifikation, wobei sozusagen vier Klassen gibt es und NYHA 1 wäre also keine Beschwerden de facto im täglichen Leben. NYHA 2 wäre nur bei stärkerer Belastung, dass man Beschwerden hat. NYHA 3 bei leichterer Belastung und bei NYHA 4 hätte man schon im Ruhezustand sozusagen Symptome einer Herzschwäche.
Darf ich kurz korrigieren? NYHA 2 wäre die leichte Belastung und 3 die schwere Belastung. Da sehe ich das jetzt ganz falsch. Jetzt sind wir am Nachdenken,
oder? Jetzt sind wir beim Nachdenken.
NYHA 4 ist in Ruhe praktisch.
NYHA 4 ist in Ruhe, NYHA 3 bei leichter Belastung.
Ja. Du hast völlig recht, okay.
Aber jetzt hast du mich fast verwirrt.
Und jetzt hat es jeder verstanden, weil wir es noch einmal besprochen haben. Ja. Es gibt hier auch andere Ausdrücke. Das, was viele ein bisschen verwundert hat in den letzten Jahren, dass wir jetzt auch eine Herzschwäche haben, die eigentlich bei einer normal messbaren Herzleistung vorkommen kann. Diese Messung der Herzleistung kann beispielsweise durch einen Herzultraschall erfolgen. Trotzdem gibt es vielleicht Marker, bei denen man schon frühzeitig erkennen kann, dass das Herz nicht mehr ganz in Ordnung ist, auch wenn ein grober Befund der Messung der linksventrikulären Auswurfleistung noch normal ist. Kannst du auch dazu Stellung nehmen?
Ja, das ist sozusagen neben dieser NYHA-Klassifikation, die wir hoffentlich verwirrend hinübergebracht haben, ist ein ganz zentraler Punkt bei der Herzschwäche zu klären, ist es eine eine Herzschwäche, die auf Basis einer Pumpschwäche zustande kommt oder auf Basis einer Füllschwäche. Das Herz ist ja eine Pumpe, die zunächst einmal Blut ansaugen muss, damit es dann das Blut weiter pumpen kann. Und daher unterscheidet man grob anhand der Pumpleistung des Herzens eine Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung und eine Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung. Und es ist durchaus im klinischen Alltag deutlich leichter, eine Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung zu diagnostizieren. Das sieht man im Ultraschall relativ einfach, dass das Herz nicht mehr so pumpt, wie es sollte. Hingegen eine Füllschwäche, also eine Herzschwäche bei erhaltener Pumpleistung, aber eben ein zu steifes Herz, wenn man so will, das kann man viel schwerer im Ultraschall festmachen. Da gibt es schon viele Kriterien, die man aber wie Puzzlesteine zusammensammeln muss. Es gibt nicht den einen einzigen Wert, der sagt, das ist das jetzt, sondern man muss hier sozusagen verschiedene Parameter, die eben Ausdruck für dieses steifere Herz sind, zusammensammeln im Ultraschall. Das ist deutlich schwieriger, deutlich aufwendiger. Und deshalb kann man sich und soll man sich nicht nur auf den echokardiografischen Befund, den Ultraschallbefund verlassen, sondern muss eben auch im Blut Werte bestimmen, die uns Hinweise dafür geben, dass eben eine Herzschwäche vorliegt. Und der wesentlichste Parameter in diesem Zusammenhang, auch das, was die Richtlinien dazu sagen, ist das sogenannte NT pro BNP oder das PNP. Das ist eine Abkürzung für Brain Natriuretic Peptide, also ein Hormon im Wesentlichen, das durch den erhöhten Füllungsdruck im Herzen in den Blutkreislauf ausgeschüttet wird und dass man dort eben mit einer Blutabnahme messen kann.
Wie hoch muss denn dieses NT pro BNP sein, um nicht mehr normal zu sein? Ich glaube, hier gibt es ja auch eine gewisse Altersabhängigkeit, vielleicht gibt es eine Geschlechtsabhängigkeit. Und ab wann muss man sich Sorgen machen? Was sind Normalwerte?
Wenn man sozusagen zum Hausarzt geht oder zum niedergelassenen Internisten geht und man hat irgendwelche Symptome, die für eine Herzschwäche sprechen, also eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Atemnot, geschwollene Beine, Kurzatmigkeit, und man misst diesen Wert und er ist unter 125 Picogramm pro Milliliter, also dieser NT pro BNP-Wert, dann ist es eher wenig wahrscheinlich, dass man eine Herzmuskelschwäche hat. Wenn dieser Wert drüber ist, kann das durchaus der Fall sein. Wobei entscheidend ist, dieser Wert ist eher gedacht als ein Rule-out-Wert. Das heißt, als ein Wert, den man verwendet, um etwas auszuschließen. Wenn er erhöht ist, bedeutet das nicht automatisch, dass man eine Herzschwäche hat. Es gibt auch Parameter, Faktoren, Begleiterkrankungen, die dazu führen, dass dieser Wert erhöht ist, ohne dass man eine Herzschwäche hat. Und du hast es schon angesprochen, es gibt eben diese alters- und geschlechtsabhängigen Cut-off-Werte. Da gilt zum Beispiel, wenn man das in einer Niederlassung misst, dass bei einem über 50-jährigen Menschen bereits ein Wert über 125 krankhaft sein kann, wenn der Mensch, bei einem unter 50-Jährigen, also unter 50 über 125, bei einem 50- bis 74-Jährigen sollte dieser Cut-off etwas höher angesetzt werden, bei 250 Picogramm pro Milliliter und bei einem über 75-Jährigen Menschen vielleicht bei 500 Picogramm pro Milliliter. Also es hängt ein bisschen vom Alter ab, und dann kommt noch zumindest drei Faktoren in der täglichen Praxis eine Bedeutung zu, ist nämlich einerseits die Nierenfunktion. Ob die schlechter ist, dann geht der Wert eher nach oben. Ist das Gewicht, und bei zunehmendem Übergewicht gehen die Werte eher nach unten. Also da muss man dann diesen Cut-off-Wert etwas nach unten setzen. Und wenn ein Mensch zusätzlich eine Herzrhythmusstörung hat, wie Vorhofflimmern oder Vorhofflattern, die auch mit dem Alter zunimmt, dann kann es durchaus sein, dass man den Wert, diesen Cut-off-Wert wieder nach oben setzen muss. Wenn also zum Beispiel im Ruhe-EKG eine Vorhofflimmer-Arrhythmie besteht und die Frequenz über 90 ist, dann muss man den Cut-off-Wert für das ist jetzt krankhaft verdoppeln im Vergleich zu einem Menschen, der eben im normalen Sinusrhythmus ist. Also es ist ein guter Wert, um das sicher auszuschließen. Wenn es erhöht ist, muss man genauer nachschauen, ob tatsächlich eine Herzschwäche vorhanden ist.
Kann man diesen Wert, wenn man ihn als Ausgangswert nimmt, bevor die Herzschwäche diagnostiziert ist, auch verwenden, um einen Therapieerfolg zu sehen? Also ich sage jetzt meine Hausnummer. Patient hat etwas Atemnot, hat gelegentlich leichte geschwollene Beine, und im Rahmen der Untersuchung sieht man einen NT-proBNP-Wert von 1000 oder 1500. Patient ist nicht vorbehandelt und ich würde dich jetzt bitten, kurz die wichtigsten Therapieoptionen bei Herzschwäche zu erwähnen. Können wir dann davon ausgehen, dass dieser Ursprungswert, der 1500 war, runtergeht, vielleicht sogar normal wird?
Das kann durchaus sein und das ist eigentlich schon in gewisser Weise das Ziel. Dieser Wert widerspiegelt ja eine Überwässerung. Und wenn das Herz schwächelt, egal ob das sozusagen ein Schwächeln durch Pumpschwäche ist oder ein Schwächeln durch zu steif sein ist, dann geht dieser Wert nach oben. Und wenn ich den Patienten optimal in seiner Herzschwäche behandle, dann geht dieser Wert in aller Regel nach unten und er kann in Einzelfällen sogar normal werden. Und man kann ihn mit gewissen Einschränkungen ihn auch als gewissen Verlaufsparameter verwenden. Hier sind die Studien nicht alle eindeutig. Es gibt kleine Studien, die gezeigt haben, dass wenn man mit diesem Wert die Therapie steuert, dass das was bringt. Es gibt größere Studien, die gezeigt haben, das bringt nicht alles, aber es ist ein gewisser Marker. Und wenn man einmal den Patienten optimal eingestellt hat und der Wert nach unten ist, dann ist es vor allem ein Marker, dass es vielleicht etwas schlechter wird, noch bevor es klinisch fassbar ist. Da gibt es auch so Kriterien, wann der Wert etwas ansteigt, obwohl es dem Menschen noch gut geht, dass man noch ein bisschen genauer schaut, ob der nicht einen erneuten Schub seiner Herzschwächeerkrankung hat. Und die Therapie, die du angesprochen hast, die dazu dienen soll, dass der Mensch wieder trockengelegt wird, so salopp gesagt, hängt davon ab, ob die Herzschwäche eine Pumpschwäche ist, also mit eingeschränkter Pumpleistung, oder ob es ein zu steifes Herz ist, diese Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung. Man muss sagen, wenn die Pumpleistung eingeschränkt ist, Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung, dann gibt es viel mehr therapeutische Möglichkeiten für den Patienten. Und da sprechen wir jetzt von den fantastischen vier, die jeder dieser Patienten und Patientinnen erhalten soll. Das ist immer so eine Blockade eines Hormonsystems, des Renin-Angiotensin-Aldosteronsystems, Medikamente wie Candesartan, Valsartan, Lisinopril, Enalapril. Mineralrezeptor-Antagonisten, da gibt es Spironolactone oder Eplerenon. Und dann Beta-Blocker, da gibt es Medikamente wie Bisoprolol, Metoprolol zum Beispiel. Und die SGLT2-Hämmer, da gibt es zwei, das ist das Empagliflozin oder Dapagliflozin. Also diese vier Substanzen sollte jeder Patient mit einer eingeschränkten Pumpleistung und einer Herzschwäche haben. Man hat von all diesen vier Substanzen gesehen, dass sie die Krankenhausaufnahmen und die Sterblichkeit reduzieren und deshalb sind sie Klasse 1 Indikationen in den Richtlinien. Das bedeutet, muss Therapien, wenn man so will. Und man muss also wirklich bei jedem Patienten schauen, dass er diese vier Medikamente hat. Und nur bei einigen wenigen gibt es Kontraindikationen dafür, aber das ist eher die Ausnahme.
Gut, das sind aber jetzt Patienten mit einer bekannterweise eingeschränkten Pumpleistung. Sprechen wir über die Patienten mit dem eher steifen Herz, die vielleicht noch gar keine Beschwerden haben oder zumindest nichts Typisches aufweisen. Ein erhöhtes NT-proBNP und echokardiografisch, also im Herzultraschall, sieht die Pumpleistung noch normal aus. Ist das auch schon ein Zeitpunkt, wo man Medikamente starten soll und welche sind das?
Ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass man klärt, ob der Patient tatsächlich keine Beschwerden hat. Das muss man vielleicht akribisch auch überprüfen mit einem Belastungstest. Häufig kommt man dann darauf, dass doch schon Beschwerden bestehen, in einem frühen, niedrigen Nyha-Stadium. Und dann ist es schon die Situation ganz anders, dann gibt es eine klare Therapieempfehlung. Ist es tatsächlich so, dass der Mensch im Ultraschall keine Zeichen einer Herzerkrankung hat, aber das NT-proBNP ist erhöht und er hat vor allem auch einen Diabetes dabei, das ist in dieser Konstellation häufig, dann spricht man heutzutage vom Herzstress. Das Herz hat schon einen Stress, aber es ist eben noch nicht greifbar und der Mensch hat noch keine Symptome. Diese selteneren Patienten, die sollte man engmaschig kontrollieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie so eine Herzschwäche entwickeln und Symptome bekommen, ist relativ groß. Das ist einmal diese eine Kohorte, die wirklich keine Symptome haben. Die größere Kohorte ist die, die tatsächlich schon irgendwelche frühen Symptome hat, die sie vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen, weil es etwas schleichend geht. Und diese Patienten muss man natürlich behandeln. Klasse 1 Indikationen, wieder diese Muss-Indikationen, sind dabei die SGLT2-Hämmer, also diese Empagliflozin-Dapagliflozin-Substanzen, die gezeigt haben, dass diese Patienten einfach klinisch besser werden und weniger ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen und weniger daran sterben. Also eine sehr frühe Therapie dieser Substanzen ist hier sicherlich sinnvoll, wenn schon Symptome bestehen. Und Diuretika, also wassertreibende Medikamente zu geben, damit eine eventuelle Überfüllung behandelt wird, ist sozusagen das Schmerzmittel der Herzschwäche, wenn man so will.
Und manche Patienten, bei denen eine Herzschwäche, ich sage jetzt mal egal in welchem Ausprägungszustand bekannt ist, haben große Angst davor, sich zu stark zu belasten. Wie ist denn die Empfehlung des Spezialisten, was Bewegung anlangt, physikalische Therapie vielleicht sogar anlangt? Soll man das stoppen bei sehr ausgeprägter Herzschwäche oder soll man sich hier an bestimmte Regeln halten? Ich nehme an, wenn die Herzschwäche gering ausgeprägt ist, gibt es ja kaum eine Einschränkung. Wie würdest du hier empfehlen?
Also ich würde sagen, jeder Patient, jede Patientin, die mit einer Herzschwäche ambulant gemanagt wird, nicht ins Krankenhaus aufgenommen werden muss, soll und muss, auch den Guidelines entsprechend, muss eine regelmäßige körperliche Aktivität durchführen. Also das sind mindestens 150 Minuten pro Woche schwere körperliche Belastung, also Sport betreiben, Nordic Walking, Langlaufen, vielleicht auch Skitour, je nachdem wo man lebt, Joggen gehen oder zumindest Wandern gehen, so dass man schwitzt. Und ich sage immer, Sie sollen schwitzen, aber Sie sollen wenigstens noch drei Wortsätze herausbekommen, so als Daumen mal Pi, wie anstrengend das sein soll. Wenn man nicht schwitzt, ist es zu wenig und wenn man nicht mehr reden kann, ist man sich zu sehr angestrengt. Und dann sollte man auch sicherlich zweimal die Woche etwas Krafttraining machen. Da muss man nicht ins Fitnesscenter gehen, das kann man auch zu Hause machen mit irgendwelchen Wasserflaschen, die man hebt. Da gibt es viele Videos, um das anzuschauen, was man machen kann zu Hause ohne Geräte. Und es empfiehlt sich für alle diese Patienten, zumindest einmal auf eine Herz-Kreislauf-Rehabilitation zu gehen, damit sie dort lernen, was sie selbst für sich Gutes tun können.
Jetzt hast du gerade die Wasserflaschen, die man heben kann, angesprochen. Wie viel Flüssigkeit darf denn ein Patient mit Herzschwäche in Abhängigkeit des Ausprägungszustands trinken?
Naja, man sagt so salopp meistens 1,5 Liter. Das wäre so irgendwie die Vorgabe. Aber es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie schwer die Herzschwäche ausgeprägt ist. Je schwerer, umso weniger oder umso mehr muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Ich würde so sagen, es hängt auch immer von der Menge ab, die man sozusagen über den Hahn verliert. Aber so Daumen mal Pi, 1,5-2 Liter sollten nicht überschritten werden.
Nun, wir wissen jetzt, dass es die Herzschwäche bei dem steifen Herzen gibt, mit einer vielleicht noch guten Pumpleistung. Das sind Patienten, die vermutlich auch in der Niederlassung gut behandelbar sind. Und es gibt Patienten, die schon eine ausgeprägte Form der Herzschwäche, vielleicht auch bestimmte Grunderkrankungen haben, wo man den Patienten eher empfiehlt, in Spezialambulanzen zu gehen. Kannst du dazu Stellung nehmen? Welcher Patient, wohin und ab wann einen Patienten in eine Spezialambulanz schicken?
Es ist ja so, dass die Herzinsuffizienz ganz häufig ja erst im Krankenhaus diagnostiziert wird. Das wäre ein eigenes Thema, dass man vielleicht früher draufkommt. Wenn das einmal passiert ist und der Patient lässt sich gut stabilisieren und das Ziel ist immer, mindestens NYHA2, eigentlich besser als NYHA2 zu sein in seiner Leistungsfähigkeit. Diese Patienten können durch die Bank ambulant bzw. in der Niederlassung betreut werden. Wenn aber ein Patient trotz einer optimalen medikamentösen Therapie einfach nicht so gut wird, wie man sich's vorstellt, also NYHA1-Stadium, sondern immer irgendwo zwischen NYHA2 und NYHA3 ist, also eigentlich mit seiner Leistungsfähigkeit nicht zufrieden ist, dann muss man ihn in eine Herzschwächeambulanz anbinden. Denn neben den medikamentösen Therapien, die wir schon angesprochen haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man mit speziellen Schrittmachertherapien oder mit Klappenverfahren, die auch begleitend bei einer Herzschwäche auftreten können, dem Patienten noch helfen kann. Und natürlich, das ist Gott sei Dank selten notwendig, aber es ist immer wieder notwendig, gibt es Patienten, die man auch mit der besten Therapie nicht so weit bekommt, dass sie ein gutes, zufriedenstellendes Leben führen können. Und wenn der Patient nicht zu alt oder die Patientin nicht zu alt ist, dann muss man auch an eine Herztransplantation in Einzelfällen denken. Und diese Patienten sowieso, wenn irgendwie der Verdacht besteht, dass das eine Therapieoption sein sollte oder kann, muss man in eine Ambulanz führen.
Ein Patient, der auffällig wird durch eine Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung, wenig Beschwerden oder nur bei genauen Nachfragen Beschwerden. Wie oft sollte so ein Patient medizinisch kontrolliert werden?
Am Anfang muss man genau klären, ob es nicht eine spezifische Herzmuskelerkrankung gibt, die zu dieser Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung führt. Es gibt hier Erkrankungen, die man ganz spezifisch behandeln muss, zum Beispiel die kardiale Amyloidose zum Beispiel. Da gibt es Medikamente dagegen. Also man muss wirklich am Anfang genau nachschauen, was hat der Patient hinter dieser Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung. Und in Abhängigkeit von dem Ergebnis kann man dann die Kontrollen steuern. Wenn zum Beispiel das ein unentdeckter Bluthochdruck war über Jahre, den man dann gut behandelt hat und der Patient gut eingestellt ist, in einem niedrigen Nyha-Stadium ist, dann kann der durchaus in halbjährlich und jährlichen Abständen im niedergelassenen Bereich kontrolliert werden. Eine Amyloidose wird eher engmaschig am Anfang kontrolliert werden. Also das hängt sehr stark davon ab, welche Grunderkrankung zugrunde liegt und wie gut sich der Patient am Anfang einstellen lässt. Und dann kann man durchaus jährliche Kontrollen auch favorisieren.
Lieber Hannes, ich denke, wir haben jetzt einige sehr wichtige Punkte und auch gut verständlich besprochen. Hast du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Message? Möchtest du als Spezialist zum Thema Herzschwäche, NT-proBNP, etwas sagen, was sich die Leute dann sozusagen auch merken und sich danach verhalten?
Ja, die Herzschwäche ist eine sehr häufige Erkrankung in Österreich. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich 300.000 Menschen an einer Herzschwäche in Österreich im Jahr 2024 gelitten haben. Und die Dunkelziffer ist noch viel höher. Und genau diese Dunkelziffer will ich ansprechen. Wenn jemand Beschwerden hat wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, lange Erholungsphasen und etwas Atemnot, dann sollte man schauen, ob nicht eine Herzschwäche dahinter steckt. Es ist nicht immer das Älterwerden, das das verursacht. Und da gibt es auch von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft Initiativen, die nennen sich Find HF, also finde frühzeitig die Herzschwäche, damit man die Patienten frühzeitig detektiert. Das ist einer der Wünsche, die ich hier äußern darf. Danke dir für die Möglichkeit. Und der zweite Aspekt ist, wenn deine Herzschwäche einmal diagnostiziert ist, dann muss man akribisch drauf schauen, in Abhängigkeit der Auswurfleistung, reduziert oder normal, dass tatsächlich alle medikamentösen Therapien an Bord des Patienten, der Patientin sind, denn dann kann man das Leben verlängern und die Lebensqualität verbessern. Man sollte nicht bei 2 von 4 oder 3 von 4 stecken bleiben. Das sind eigentlich meine zwei wesentlichen Wünsche für unsere Patientinnen und Patienten mit unentdeckter, aber hoffentlich früher diagnostizierter Herzschwäche.
Ja, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir müssen Herrn Dozent Primarius Hannes Alber ganz besonders danken für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben es alle gut verstanden und wie gesagt, Hannes, es war toll, dich hier bei uns zu haben. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich abschließend ein sehr erfreuliches Thema ansprechen. Wir werden diese Reihen der Podcasts auch in der nächsten Zukunft weiterführen. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Dabeisein.
Danke für die Einladung, lieber Kurt.
Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.